Vielen, vielen Dank. Jetzt ist mir eine Freude, euch den Markus vorzustellen. Markus Kruse und seine Frau Iris sind seit längerer Zeit Mitglied bei uns in der Gemeinde, bringen ihren Herzschlag hier hinein. Und wir sind dankbar, dass ihr da seid, Markus. Und um kurz euch den Markus vorzustellen, wer ist er, was macht ihn aus? Er ist Markus. Markus, er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hatte das Vorrecht, dort aufgewachsen zu sein. Ist 55 Jahre alt und seit 31 Jahren, mittlerweile fast 31, ist dir wichtig gewesen, fast 31 Jahren, glücklich verheiratet, ist glücklich, war dir auch wichtig, glücklich verheiratet mit einer lieben Frau Iris. Und du sagst ja selber noch was auch zu dir, aber deine Hobbys, alle Golfer, Golffreunde, eines seiner Hobbys, falls Zeit ist, Klammer auf, Klammer zu, ist das Golfspielen, die Ostsee, Schottland und die USA. Dein Lebensmotto und deine Leidenschaft besteht darin, Leiter, Unternehmen und Organisationen weiterzuführen, und das ist letztendlich seit 25 Jahren das, was du aus Leidenschaft tust. Dein Motto besteht darin und passt so gut zu unserer Predigtserie: Allein kann man viel schaffen, gemeinsam schafft man alles. Und deshalb herzlich willkommen, lieber Markus, heute Morgen predige das Wort Gottes.
Ja, guten Morgen. Schön, euch mal von vorne zu sehen. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir lieben die Gemeinde. Ich liebe die Anbetung hier. Also auch nochmal Dank an das ganze Team, was hier immer Lobpreis und Anbetung macht. Es ist einfach toll. Okay, ich möchte zu Anfang kurz beten. Herr, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Raum füllst, dass du unsere Herzen berührst, dass du dein Wort einfach in unsere Herzen hineinlegst. Und dass du wirkst, ja. Du hast in deinem Wort gesagt, dass du dein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigen wirst. Und das bitte ich dich einfach, dass wir das sehen. Ich danke dir einfach für das, was wir gerade gehört haben, ja. Dass du ein Gott bist, der heute noch da ist, der heute noch lebt, der heute noch Zeichen und Wunder tut und der uns einfach liebt. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ja, neulich am Küchentisch saß eine Familie und die Tochter fragte die Mutter: Du, sag mal, Mama, warum habt ihr eigentlich geheiratet? Und die Frau wendet sich an ihren Mann und sagt: Siehst du, Hans-Peter, selbst sie kann es sich nicht erklären. Und damit sind wir mitten im Thema heute unserer Predigt. Better Together, Ehe, ein Geschenk Gottes, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich noch mal ein bisschen die Vorstellung von uns erweitern. Also zu mir hatte Mara ja schon ein bisschen gesagt, wie gesagt, seit langer Zeit Geschäftsführer, Unternehmer, in der Regel so 200 bis 350 Mitarbeiter, für die ich verantwortlich sein darf, heißt viel Arbeit, viel unterwegs, wird sich nachher auch im Laufe der Predigt immer mal wieder drauf beziehen, deshalb zähle ich jetzt ein bisschen was dazu, plus Aufgaben in der Gemeinde, plus Familie, Fragezeichen, wo bin ich? Genau, Iris, Ergotherapeutin, arbeitet im Krankenhaus, also auch viel unterwegs, ist bei den Royal Rangers, hatte hier einen der größten Stämme in Norddeutschland lange geführt, ist heute mit in der Bundesleitung dort und Distriktleiterin, also für ganz Norddeutschland verantwortlich, ist heute auch nicht hier, weil ausgerechnet heute predigt sie selber in einer Gemeinde, wo ein Ranger-Gottesdienst ist. Ich soll euch aber alle ganz herzlich grüßen. Hat aber einen großen Vorteil, das ist das Thema Ehe. Ich darf heute mal alles sagen, was sie sonst nicht sagen kann. Allerdings müsst ihr mir versprechen, das nicht bei YouTube zu veröffentlichen. Also, ganz kurz zu uns. Wie sind wir mal zusammengekommen? Kannst du das Bild ja schon mal an die Wand schmeißen. Also, wir haben uns kennengelernt, oder ich habe sie das erste Mal gesehen in der Baptistengemeinde. Also, ich bin geboren in der Landeskirche, war danach dann 15 Jahre bei den Baptisten. Da habe ich sie kennengelernt. Wir waren damals in der Sonntagsschule. Ich war 9 Jahre alt, sie war 6 Jahre alt. Mein erster großer Schwarm war ihre 10 Jahre ältere Schwester. Hat damals nicht geklappt. Genau. Und dann habe ich sie eigentlich zwar gesehen, aber nicht wahrgenommen. Ja. Ne? Wie gesagt, war ja noch relativ klein. Ich kann mich noch an den Schottenrock erinnern, mit dem so rumgelaufen ist damals. Aber das war auch alles. Ja, und dann, wir waren etwas andere Altersgruppe, wie gesagt, 3 Jahre Altersunterschied zwischen uns. Und ja, haben so quasi in der Gemeinde zwar gelebt, aber nebeneinander her nicht viel Gemeinschaft gehabt. Ich hatte 5 gute Freunde, wir haben meistens Fußball gespielt. Das war jetzt nicht so ihre Sache. Ja, und dann war irgendwann eine Jugendfreizeit. Und da war sie dann gerade relativ frisch mit in die Jugend reingekommen. Und wir hatten eine Freizeit in Unterlüß, war es, glaube ich, gewesen. Und sie kam, ich war mit meinen Freunden, hatten wir unten geschlafen im Keller, hatten eine Tischtennisplatte und alles. Und wir lagen da und haben gequatscht. Und sie kam die Treppe runter, goldenes Haar, schöne Augen. Aber das, sie hat mich heute Morgen gefragt, was hat dir eigentlich an mir gefallen? Natürlich gesagt, dein Aussehen, aber das war eigentlich nicht das Wichtige. Was mich eigentlich am meisten begeistert hat, war, dass sie frech war. Sie war nicht so ein Mädchen, so klassisch, sondern sie war so kernig. Ne, frech hat einfach uns dann, obwohl wir 3 bis 5 Jahre älter waren, einfach eins erzählt, was wir zu machen haben, was nicht. Und das hat mir einfach gefallen. Also sie war anders. Ne, und ja, hat mich in sie verliebt. Ja, oben links kann man vielleicht so ein bisschen erahnen, ne, das goldene Haar. Genau, also. Ja, kurz vielleicht dann Break. Also ich habe mich verliebt damals in sie, habe aber erstmal noch nichts gesagt. Ich bin persönlich sehr ruhig, sehr schüchtern. Ne, wer in meinen Leiterschaftsseminaren weiß, ich bin blau strukturiert, also eher jemand auf Abstand, ein bisschen zurückhaltend. Hat, glaube ich, über ein Jahr gedauert, bis dann der Zeitpunkt kam, wo ich ihr dann gesagt habe, dass ich sie liebe. Genau, aber eine Sache, die mir dabei wichtig geworden ist, ich habe gerade gesagt, was für mich so ausschlaggebend war. Ein paar Jahre später habe ich festgestellt, was für sie ausschlaggebend war, weil sie hatte in einem Tagebuch eine Pro- und Kontraliste geschrieben. Die hat sie mir dann irgendwann mal gezeigt. Also wir fangen mal mit der guten Seite an. Die Pro-Seite war, er ist ruhig und nett, freundlich, immer spendabel. Ganz wichtig, er hat ein Auto. Das waren erst mal so ein paar wesentliche Punkte auf der Haben-Seite. Auf der anderen Seite war nicht so positiv das Aussehen. Er hat einen Schnurrbart, die Frisur war fragwürdig und er hat Pickel. Also war natürlich gut, dass ich das erst nach unserer Hochzeit gelesen habe. Genau. Aber was mir dabei wichtig ist, jetzt gerade auch für die jungen Leute, das Aussehen ist nicht das Ausschlaggebende. Also auch die Hoffnung für die Jungs hier, ne, egal wenn ihr gerade jetzt in der Pubertät seid und Pickel habt, ihr könnt trotzdem die richtige Frau finden. Ganz wichtig. Aber auch, achtet nicht so sehr auf das Äußerliche. Also eine schöne Sache, die ich neulich mal gehört habe, war, ganz oft sind wir ja, wenn wir jung sind, verlieben wir uns erstmal in etwas, was wir nicht haben. Jetzt bist du vielleicht in einem strengen Elternhaus aufgewachsen, viele Regeln, und dann lernst du diesen Traumtypen kennen, der völlig chillig ist. Dem ist völlig alles egal, da ist alles easy, alles einfach. Der relaxt die ganze Zeit, den interessieren Hausaufgaben nicht, den interessiert Weiterkommen nicht. Er ist einfach geschillt, ist total entspannt mit ihm. Und du verliebst dich in ihn und dann heiratest du ihn und dann stellst du fest, das bleibt tatsächlich so. Und dann hast du jemanden zu Hause, der nichts macht, der schillt die ganze Zeit, der entwickelt sich nicht weiter, investiert in nichts. Also es ist nicht so wichtig, wie der Mensch aussieht. Das Wichtige ist, wie fest ist er und vor allem, wie fest ist er in Jesus. Da kommen wir nachher aber nochmal weiter drauf zu. Also für euch als Ermutigung, Pickel ist nicht schlimm. Und achtet nicht so drauf auf das, was ihr gerade vermisst, sondern achtet darauf, was wollt ihr zukünftig mal haben. Und guckt, finde ich das in der Person, die ich dort aktuell erwählt habe. Genau. So, dann, wir sind zusammengekommen. Wie sind wir zusammengekommen? Ich, wie gesagt, sehr spendabel, auch immer sehr einsatzbereit, habe sie dann viele gefahren. Ne? Also da waren wir noch nicht zusammen, hatte ich noch nicht gesagt, dass ich sie liebe. Einfach dann von der Gemeinde nach Hause gebracht und so, weil ich auch immer einen Beschützerinstinkt habe. Und dann so junge Mädchen nicht gerne alleine durch die Gegend fahren lasse, dann habe ich sie halt nach Hause gebracht. Und irgendwann habe ich allen Mut zusammengegriffen und wir saßen nebeneinander in dem kleinen Polo bei ihr vor der Haustür. Und ich sagte, ich muss dir noch was sagen, schnell zum Seitenfenster, zu meinem Fenster, ich habe mich in dich verliebt. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie geantwortet hat, aber es hat funktioniert. Danach sind wir dann zusammengekommen. Waren dann so 2 Wochen zusammen, ich wusste, das ist die Frau meines Lebens. Und dann habe ich ihr gesagt, nach 2 Wochen, also ich war 19 zu dem Zeitpunkt und sie war 16, ich möchte dich heiraten. Die Antwort darauf kommt später in der Predigt, ich muss ja den Spannungsbogen aufrechterhalten. Jetzt eine andere Geschichte aus unserem Leben, weil bei dem Thema Better Together, also ist es besser, wenn wir zusammen sind. Einige kennen die Geschichte auch schon. Wie gesagt, Baptistengemeinde groß geworden. Damals hatten wir dort Religionsunterricht, das war es bei euch Crossover ist. Und dann war die Abschlussveranstaltung. Gemeindeausflug, damals Baptisten über 400 Mitglieder, waren irgendwo auf dem Steinhuder Meer, glaube ich, auf dem großen Dampfer mit, oder nee, auf der Weser waren wir mit 200, 300 Mitgliedern dort, haben Ausflug gemacht und war die Abschlussveranstaltung. Und meine Aufgabe war, die ich bekommen hatte, mit der ganzen Gemeinde das Glaubensbekenntnis zu beten oder zu sprechen. Natürlich gut vorbereitet, aber dann war der Zeitpunkt, der Pastor stand neben mir, ich war unten im Schiffsraum, sah ungefähr so aus wie hier, alles schön voll. Und dann war ich dran zu beten und es war alles weg. Es kam nichts mehr. Der Pastor dann, ja, das ist mal vorgeredet, es ging nicht, es kam kein Wort raus. Nein, der Pastor hat das Glaubensbekenntnis gesprochen. Was das bei mir gemacht hat, war, ich habe früher als Kind sehr viel gesungen. Ich habe Anbetung damals schon geliebt. Also damals war Anbetung natürlich nicht wie heute. Damals war es Manfred Siebald und Hildur Jans und ähnlich. Die Älteren kennen wahrscheinlich den einen oder anderen davon noch. Aber ich habe es den ganzen Tag gesungen. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr singen. Ich habe mich nicht mehr getraut. Ich habe damals für mich festgelegt, du wirst nie wieder irgendwas vor Menschen machen. Nicht mehr singen. Und das war das Schlimmste für mich, weil ich war im Gottesdienst. Es wurde Anbetung gemacht und ich konnte nicht singen. Das war fürchterlich. Ein tierischer Schmerz die ganze Zeit. Und das ging über 10 Jahre. Und dann nach 10 Jahren, wie gesagt, bei den Baptisten, ich liebe immer noch das, was ich bei den Baptisten gelernt habe, das ist das Wort Gottes. Wir hatten Reden, Mittwoch unsere Bibelstunde, wir sind ins Wort reingegangen, also da habe ich wirklich ein gutes Fundament im Wort Gottes bekommen. Was ich dort nicht hatte, war der Heilige Geist. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und dann habe ich den Heiligen Geist kennengelernt, die Geschichte ist jetzt länger, deshalb lasse ich es mal aus, aber wichtig war, es hat mich total verändert. Und dann, und deshalb Better Together, hatte ich diesen Punkt ja, ich konnte nicht singen. Ich habe aber gemerkt, irgendwas tut sich. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, es ist kein Wort aus meinen Lippen gekommen, so auf jeden Fall nicht, wenn jemand dabei war. Und dann ist Iris mit mir ins Neustädter Holz gegangen, hat mich an die Hand genommen und wir sind 2 Stunden durchs Neustädter Holz gelaufen. Sie hat mir die ganze Zeit vorgesungen, bis ich endlich geschafft hatte, mit einzustimmen und mitzusingen. Damals war das Lied, was sie mir 2 Stunden lang vorgesungen hat, denn der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Der andere kennt es vielleicht. Und seit dem Zeitpunkt ging es dann wieder. Allein hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Better Together. Ja? Und deshalb ist auch Iris heute noch mein bester Freund. Ne, kann ich so sagen, also... Wenn ich meine Freundschaft angucke, sie ist mein bester Freund, mit dem ich alles besprechen kann. Und das ist halt das, was dann auch die Ehe ein bisschen geprägt hat. Es gibt aber auch Geschichten, die nachher noch kommen, wo es dann manchmal auch schmerzhaft ist. Genau. Also, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, Ehe ist nicht immer einfach, für mich aber einfach das Beste. Okay, das als Einstieg. Genau. Ja, Frage ist, was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er die Ehe erfunden hat? Bevor ich jetzt in das Thema Ehe einsteige, möchte ich aber nochmal kurz etwas klarstellen, weil da haben manche eine falsche Vorstellung. Also, Gottes Vision für unser Leben ist nicht zwingend die Ehe. Also, es ist auch nicht schlimm, wenn du nicht verheiratet bist oder noch nicht verheiratet bist oder nicht mehr verheiratet bist. Gottes Plan für dein Leben ist nicht zwingend die Ehe. Gucken wir in die Bibel. Wir haben Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Wir haben Paulus, der fast 50% des Neuen Testaments geschrieben hat. Und wir haben Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Keiner von denen war verheiratet. Jetzt stell dir mal vor, der gute Johannes oder der Paulus wären verheiratet gewesen, hätte noch Kinder gehabt. Was fehlt meistens? So viel Zeit zu investieren in das Reich Gottes, wie jemand, der jetzt vielleicht diese Rahmenbedingungen nicht hat. Also, kann durchaus was Gutes sein, ist nicht für jeden gedacht, aber Paulus schreibt ja auch in 1. Korinther Vers 7, das Single-Dasein ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Jetzt weiß ich, dass der eine oder andere denkt, ist das ein Geschenk, das man auch zurückgeben kann. Aber es ist ein Geschenk, weil es erschafft ganz andere Möglichkeiten in der Beziehung zu Gott auch. Wir leben es ja, ich sage, viel Arbeit, viel Familie. Manchmal ist es dann auch im Leben so, dass Gott zu kurz kommt. Du kannst dich ganz anders darauf fokussieren. Also, deshalb mir wichtig, weil Ehe ist ja, jetzt erreiche ich dann vielleicht 50-60% mit dem Thema, aber das, was wir heute besprechen, geht nicht nur um Ehe, es geht generell um Beziehungen. Ganz viele Sachen davon könnt ihr halt auch normal für euer Leben und für die Beziehung nehmen. Also, Lebenszweck ist nicht verheiratet zu sein, sondern dass wir eine tiefe Beziehung zu Jesus haben. Das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat, weil Gott liebt Beziehung. Er hat uns dafür geschaffen. Und in 1. Mose 2, Vers 18, das war auch der Einstiegsvers in der ersten Predigt zur Serie von Mara, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wird ja meistens immer bezogen auf die Ehe, kann man aber oder ist halt auch gut zu beziehen generell auf Beziehung. Gott möchte, dass wir Beziehung haben. Aber das Gute ist, das sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, Beziehung und Ehe ist eine Erfindung Gottes, nicht eine Erfindung der Menschen. Das sehen wir nachher auch nochmal. Und ja, Gott hat halt damals Adam gesehen und festgestellt, Mensch, da fehlt irgendwas. Der ist nicht glücklich, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Weil, nicht, weil Adam schwach war, sondern weil Gemeinschaft einfach zu unserem Wesen gehört. Wir sehen uns nach Gemeinschaft. Selbst ich als Blaustrukturierter, auch wenn ich sage, ich komme eigentlich ganz gut ohne Menschen klar, irgendwo ist dann doch immer dieses Verlangen auch nach Gemeinschaft da. Und bei Gott ist das genauso. Gott ist jemand, der Gemeinschaft sucht, der Beziehung liebt. Wir lesen schon in 1. Mose 3, Gott geht im Garten Eden mit Adam und Eva spazieren, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Oder 2. Mose 25, da sagt er zu seinem Volk, als sie damals dann aus Ägypten ausgezogen sind, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich unter ihnen wohnen kann. Er wollte mitten unter seinem Volk leben, nicht weit entfernt. Und im Neuen Testament wird es noch viel krasser. Um diese Gemeinschaft, Beziehung wiederherzustellen zu uns, hat der Jesus seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, der sein Leben für uns gegeben hat. Warum? Damit wir diese Beziehung wiederherstellen können. Dass die Trennung, die durch die Sünde gekommen ist, dass sie aufgelöst wird, dass wir eine enge Beziehung haben. Das heißt, die Beziehung, die wir heute haben können, ist ja noch viel enger als die, die es damals im Alten Testament gab. Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist Gott. Er ist heute hier und klopft bei dir an. Das Gute ist, er reißt die Tür nicht auf und springt rein, sondern er klopft an. Was wir damit machen, ist unsere Entscheidung. Aber er möchte Beziehung zu uns haben. Er möchte Beziehung zu dir haben. Das ist das, wonach er sich sehnt. Und dann ganz am Ende der Offenbarung, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Das heißt, er wird dann wieder mitten unter uns wohnen, engste Form der Gemeinschaft wiederherstellen. Das ist das, was er liebt, was er möchte und was er auch in uns hineingelegt hat. Aber an erster Stelle sollte bei uns die Beziehung zu ihm stehen. Weil wenn die Beziehung zu ihm da ist, dann ist auch deine Beziehung in der Ehe ganz anders oder in anderen Beziehungen. Aber lass uns jetzt mal genauer reinschauen, wie es bei Adam und Eva ausgesehen haben könnte. Es steht nicht eins zu eins so in der Bibel. Also Adam saß eines Abends allein im Garten Eden. Die Tiere waren paarweise unterwegs, die Vögel sangen miteinander. Selbst der Wind schien mit den Bäumen zu sprechen, doch Adam war still. Gott fragte ihn, Adam, warum bist du traurig? Ich habe dir doch die ganze Welt gegeben. Und Adam antwortete, die Welt ist schön, aber mein Herz ist leer. Ich sehe, dass jedes Geschöpf jemand hat, der ihm ähnelt, nur ich bin allein. Da sagte Gott, dann werde ich jemand schaffen, der an deiner Seite steht. Nicht vor dir, damit sie dich beherrscht, nicht hinter dir, damit du sie nicht beherrschst, sondern neben dir. Und Gott erschuf die Frau. Und als Adam sie sah, war er überwältigt, wie schön sie war. Er liebte sie sofort. Doch nach einigen Tagen kam Adam erneut zu Gott. Herr, sagte er, die Frau ist wunderbar, aber ich verstehe sie nicht. Was verstehst du nicht, sagt Gott. Manchmal lacht sie ohne Grund. Da kann ich auch ein Wort zu sagen. Dann weint sie plötzlich. Manchmal ist sie weich wie ein Sommerregen und manchmal stark wie ein Sturm. Warum hast du sie so gemacht? Gott antwortete, ich mache sie weich, damit sie Mitgefühl kennt. Ich machte sie stark, damit sie Leid tragen kann. Ich gab ihr Tränen, damit ihr Herz nicht zu Stein wird. Ich gab ihr Intuition, damit sie Dinge spürt, die Worte nicht sagen können. Und Adam fragte weiter, und die Frage haben wahrscheinlich viele von uns, aber warum macht sie alles so kompliziert? Da lachte Gott leise, damit du lernst zuzuhören, damit du Geduld lernst, damit du verstehst, dass Liebe nicht darin besteht, alles zu kontrollieren. Adam schwieg einen Moment, dann fragte er, und warum ist sie manchmal stärker als ich, obwohl sie sanfter wirkt? Gott antwortet, weil wahre Stärke nicht im Lärm liegt. Die Frau trägt Leben, sie trägt Schmerzen, sie trägt die Hoffnung, auch wenn alles zerbricht. Adam senkt den Blick und sagt, dann ist sie also mein Spiegel. Und Gott sagte, nein, Adam, sie ist das Wesen, das dir zeigt, wer du wirklich bist. Die Frau wurde nicht erschaffen, damit der Mann sie vollkommen versteht, sondern damit die beiden lernen, einander zu lieben. Also wir haben Unterschiede. Und ein paar werde ich mal von uns erzählen. Wie gesagt, Iris ist ja nicht da, insofern bin ich völlig frei heute. Einmal, ich habe es schon gesagt, beruflich bin ich sehr eingespannt, auch schon ja, seit 30 Jahren kann man fast sagen, immer ein Arbeitspensum, das wahrscheinlich manchmal ein bisschen zu hoch ist. Also nicht immer ganz so viel Zeit, bin immer arbeitstechnisch dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und ab und zu kommt es zu Hause mal vor, wenn meine geliebte Frau ein Problem hat und ich darauf reagiere, dann kommt die Antwort, lass den Geschäftsführer auf der Arbeit. Warum? Weil ich natürlich jemand bin, der eine Lösung sich überlegt und die Lösung präsentiert. Was sie aber möchte, sie möchte gar keine Lösung, sie möchte, dass jemand da ist, der ihr zuhört und versteht, was sie denn bewegt. Also ihr Ansatz ist ein komplett anderer als meiner. Wir sind einfach unterschiedlich, weil das zu verstehen, warum ich lange erst über irgendwas reden muss, um Ergebnisse zu kriegen, ist mir völlig fremd. Ne? Normalerweise überlege ich und weiß, okay, das ist der Weg und da gehen wir hin. Ich bin also immer sehr lösungsorientiert und das rutscht mir leider auch öfter mal raus, ne? Dass ich ihr dann sage, oh hier, das ist das. Und dann sage ich, ja, mach das so. Das wollte sie aber gar nicht hören. Ne? Also ist nicht eine meiner Stärken. Genau. Andersrum. Auch wo wir sehr unterschiedlich sind, ich bin jemand, der sehr auf Effizienz getrimmt ist, einfach beruflich. Da muss die Sachen laufen, bestmöglich, wenn es geht. Prozesse müssen richtig sein. Meine Frau ist die, die bei uns so das Handwerk in der Hand hat. Dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin und war, managt sie eigentlich zu Hause alles. Das heißt, unser ganzer Maschinenpark von der Tischkreissäge über die ganze Makita-Ausstattung gehört alles ihr. Sie liebt das, damit zu arbeiten. Ich kann damit arbeiten, aber ich liebe es nicht. Aber wenn wir arbeiten, ne, dann nutzen wir das Ganze. Und manchmal schafft man ja eine Arbeit nicht an einem Tag. Jetzt liegen die Sachen schon alle bereit, dass man morgens gleich weiterarbeiten könnte. Jetzt ist meine Frau aber sehr ordnungsliebend. Also was sie gar nicht ertragen kann, ist, wenn diese Sachen über Nacht dort liegen. Also werden sie wieder weggeräumt. Jedes an seinen Platz, wo es hingehört. Das heißt, ich fange am nächsten Morgen an und suche mir alles wieder raus, was ja eigentlich schon richtig lag. Ne? Also es gibt manchmal Sachen, da sind wir unterschiedlich und wo wir lernen müssen, mit umzugehen. Weil ich könnte mich jetzt ja darüber richtig ärgern. Und manchmal passiert das auch. Leise natürlich bei mir, aber es ärgert mich, weil ich sage, wie kann man das machen? Das ist doch so umständlich und Zeitverschwendung. Lass uns doch die Sachen liegen lassen, morgen müssen wir es doch eh wieder in die Hand nehmen, aber das geht nicht. Ne? Das muss halt alles an seinem Platz sein und muss ordentlich sein. Und da ist unsere Aufgabe als Männer dann halt auch, wir kommen nachher nochmal auf 1. Korinther 13, was Liebe tatsächlich ist, die Liebe erträgt alles. Auch das. Ja, genauso wie sie halt andere Sachen bei mir ertragen muss. Weil eine wichtige Sache für die jetzt vielleicht noch nicht verheiratet sind, ist, was wir nicht schaffen werden, ist, wir werden den anderen nicht verändern. Aus 31 Jahren kann ich sagen, also weder ist es ihres geglückt, mich zu verändern, noch umgekehrt, in leichten Nuancen vielleicht, aber im Großen und Ganzen sind wir so geblieben, wie wir sind. Deshalb überlegt euch genau, wen ihr euch aussucht. Der Schillige, den ihr heute so toll findet, der ist auch in 10 Jahren noch so schillig. Und ob ihr es dann noch so toll findet, weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht sein. Also, anderes Beispiel, Streit gibt es auch. Ne? Nicht oft zum Glück, aber gibt tatsächlich, und gerade Predigtvorbereitung ist super, ne? Ausgerechnet diese Woche. Und warum machst du sie so kompliziert, würde ich als Überschrift für diesen Streit nehmen, weil ich hatte eigentlich nur einen Spaß gemacht, aber der hat sie total verletzt. Und wir sind da ein bisschen unterschiedlich, mich kann man relativ schwer verletzen, weil ist mir eigentlich in Anführungsstrichen egal, was man mir sagt. Ich höre es mir natürlich an und bewerte es, aber es trifft mich nicht persönlich. Ist bei meiner Frau manchmal anders, gerade wenn gewisse Umstände sind, dass dann so eine Sachen auch sie verletzen. Und sie, also es war schlimm, ne? Also, weil ich ja gar nicht verstanden hatte, was trifft sie denn überhaupt. Und dann erkläre ich auch, warum es eigentlich gar nicht schlimm ist. Will sie aber auch nicht hören in dem Augenblick. Und dann verstehe ich sie eigentlich noch weniger. Also das kann dann schon mal so weit gehen, dass man sich dann halt aus dem Wege geht. Na, zum Glück haben wir beide ein eigenes Arbeitszimmer im Haus. Aber ich mag das nicht. Mir fällt das schwer. Ich bin eigentlich jemand, der A, relativ gut vergeben kann und auch Sachen eigentlich relativ schnell klärt. Aber in dieser Woche war es nun mal so, es hat nicht geklappt. Normalerweise sorgen wir dafür, dass wir, wenn wir abends im Bett sind, die Sachen geregelt sind. Hat diesmal nicht geklappt. Also lagen dann im Bett, nebeneinander eingeschlafen, anders als sonst. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und morgens aufgewacht und ich mache jeden Morgen 6-mal die Woche meine 4 Kilometer, die ich dann schnell walke. Trecke ja auch immer die Zeiten und was war das Ergebnis? Obwohl nichts anders war, ich habe 50 Sekunden mehr pro Kilometer gebraucht als normalerweise. Warum? Weil mich das intern innerlich belastet und begrenzt hat. Das hat also so eine Sachen tatsächlich Auswirkungen auf uns. Und ich habe geguckt, das waren alle 4 Kilometer, wo ich 50 Sekunden langsamer war, wo ich gesagt habe, ich gebe genauso viel Power, genauso viel Gas rein wie sonst. Aber es sind Sachen, die uns belasten. Es hat Auswirkungen auf den Schlaf, man schläft schlechter, es hat Auswirkungen auf die Leistung. Und in Epheser 4, Vers 26 steht ja, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Also das so als guten Rat für euch, gilt für jede Beziehung, aber natürlich in der Ehe insbesondere auch. Guckt, dass ihr die Sachen geklärt habt, bevor ihr schlafen geht. Es hat Auswirkungen auf euer Leben. Wichtig ist aber auch, und das hat man manchmal, versteht man manchmal auch, die Schuld, die wir auf uns laden, ist nicht, dass wir zornig sind. Das wird es immer geben. Ob du Kinder hast, ob du Freunde hast, ob du Familie hast, es wird irgendwann eine Situation geben, wo du zornig bist. Der Zorn an sich ist nicht schlimm. Schlimm ist das im schlimmsten, im besten oder im schlechtesten Fall, was wir daraus machen. Das heißt, wenn wir den Zorn bestehen lassen und wachsen lassen und uns dann ärgern, den anderen vielleicht auch noch weiter triezen, ne, weil er sagt, Mensch, jetzt hat er aber hier mal eine Strafe verdient, ne, Liebesentzug, jetzt ignoriere ich ihn einfach mal oder sie einfach mal. Ne, also es ist nicht schlimm, mal zornig zu sein. Und ein Pastor aus den USA, ein Gründer einer großen Gemeinde dort, wurde nach seinen 50 Jahren Ehe mal in einem Interview gefragt, sagen Sie einfach mal, haben Sie in Ihren 50 Jahren Ehe eigentlich mal an Scheidung gedacht? Und er sagte, nee, in den ganzen 50 Jahren habe ich nie an Scheidung gedacht. An Mord schon, aber an Scheidung nicht. Genau. Also, wichtig ist halt, was machen wir damit, was uns begegnet. Wie gesagt, es wird immer mal Probleme geben, aber das Entscheidende ist, und das entscheiden wir zum Glück, das ist halt auch immer was, was ich dann versuche, in manchen Umständen meiner Frau zu erklären, wir entscheiden doch, was mit unseren Gefühlen passiert, will sie aber auch nicht immer hören. Sie möchte, dass zugehört wird. Aber ich lerne auch noch, 31 Jahre versuche ich es jetzt schon. Manchmal wird es besser. Also auch eine meiner Stärken, die ich nicht so habe, ist Trösten. Höre ich immer wieder. Weil Trösten heißt, wenn jemand ein Problem hat, dann habe ich die Lösung. Und dann sage ich, warum bist du eigentlich traurig? Das ist doch so und so. Das ist aber nicht, was derjenige dann unbedingt hören möchte in dem Augenblick. Also ich habe so meine Defizite. Aber ich liebe sie unendlich und sie mich zum Glück auch. Und wie gesagt, damit müssen wir leben. Die Frage ist halt, wie gehe ich damit um? Und das ist nachher nochmal das Thema Liebe. Gut, also gehen wir, was ist Ehe eigentlich? Wenn wir in die Bibel gehen, 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also wir haben hier drei Punkte. Das erste ist, wenn wir uns dazu entscheiden, diese Beziehung, die Ehe einzugehen, dann werden wir jemanden verlassen. Wen verlassen wir? Unsere Eltern, das steht hier ja schon. Manchmal oder oft erleben wir es auch die Freunde. Das merkt man auch, wenn jetzt jemand im Umkreis heiratet, auf einmal ist der Freund nicht mehr existent, auf jeden Fall nicht mehr in dem Rahmen, wie es vorher der Fall war. Manchmal ist er auch ganz weg oder sie. Also wir verlassen, wir setzen neue Prioritäten. Warum? Die Ehe braucht Raum. Weil es eine Beziehung, die gepflegt werden muss. Wir müssen Raum schaffen für die Beziehung, die dann noch vor die Eltern geht, vor die Beziehung zu den Geschwistern geht, vor den Beziehungen, die wir mit Freunden haben. Der zweite Punkt ist Anhang. Der Mann wird seiner Frau anhangen. Also eine aktive, bewusste Entscheidung, die wir treffen. Nicht nur ein Gefühl, nicht nur ein Wille. Und das Gute ist, Liebe ist ein Verb. Heißt etwas, was ich tue. Nicht einfach, was da ist. Und das hebräische Wort dafür ist Dabak. Das heißt so viel wie festhalten, kleben, anhaften, jemand durch leidenschaftliche Verfolgung einholen. Das ist eines der kraftvollsten hebräischen Beziehungswörter, das es gibt. Lässt sich auch nicht direkt halt übersetzen. Wie gesagt, kann schon sagen, also festhalten, kleben, anhaften, Anhang nicht loslassen, also etwas Aktives. Anhang heißt aktiv bei dem anderen dranbleiben. Also die Vorstellung dieses Wortes heißt, dass etwas unlösbar verbunden ist wie Klebstoff, der zwei Dinge dauerhaft zusammenklebt. Also keine zufällige Berührung, sondern etwas, was man bewusst zusammenbringt. Und für die Ehe bedeutet das, er wird seiner Frau anhangen. Es ist keine passive Zuneigung, sondern aktives Festhalten. Kein einmaliges Ja, sondern eine tägliche Entscheidung. Ich entscheide mich jeden Tag wieder für, egal wie die Umstände jetzt gerade auch aussehen. Und es ist kein Nebeneinanderleben, sondern ein bewusstes Verfolgen. Also dieses Dabak beschreibt ein Mann, der seiner Frau nachläuft. Nicht, weil er muss, sondern weil er sie so sehr liebt, dass er sie nicht entkommen lassen will und umgekehrt. Also Beispiel bei uns, Geschäftsreise. Also Bei Männern ist es ja oft so, die haben mal vor 15 Jahren oder vor 25 Jahren oder vor 10 Jahren ihrer Frau gesagt, dass sie sie lieben. Deshalb heiraten sie sie. Und deshalb brauchen sie es danach ja eigentlich nicht mehr wiederholen, weil es hat sich ja nichts geändert. Die Frau möchte es aber eigentlich jeden Tag hören. Aber so sind wir Männer halt manchmal. Das ist bei mir zum Glück anders. Also das Problem hat Iris nicht. Ich sage ja, glaube ich, jeden Tag mehrfach, dass ich sie liebe. Ich muss ja relativ viel auch auf Geschäftsreisen. Und wenn ich auf Geschäftsreisen gehe, weil, also jetzt nicht um zu zeigen, wie toll ich bin, sondern einfach, denkt mal drüber nach, was kann man tun, um dem Partner zu zeigen, dass man ihn liebt. Also was ich dann mache ist, ich hatte irgendwann mal mir so ein Büroset gekauft, da waren so kleine Post-its als Herzen dabei. Und dann schreibe ich auf die Herzen Sachen und verteile die überall im Haus. Das heißt, das erste Post-it, was, wenn sie zur Tür reinkommt, wenn ich auf Geschäftsreise gegangen bin, herzlich willkommen. Und dann unterschiedlich halt, dann auf in ihrem Arbeitszimmer, du bist toll, du schaffst das. Da hattest du gerade ein größeres Projekt mit den Rangern gehabt, was sie relativ gefordert hast. Oder im Badezimmer auf ihrem Handspiegel, wow, ich liebe, was ich sehe. Also wenn sie umdreht. Oder im Kühlschrank, du bist zum Anbeißen. Unterm Kopfkissen, schlaf gut, Prinzessin. Und das Leben mit dir ist das Schönste. Also mal ein paar Beispiele. Also wenn ihr bei uns mal durchs Haus geht und die Schränke aufmacht, da kleben überall die Herzen. Ja. Einfach um mir zu zeigen, auch wenn ich nicht da bin, dass ich sie liebe. Klappt fast immer, außer ich muss morgens um 4 Uhr zum Flughafen, dann schaffe ich es nicht. Aber ansonsten einfach um zu zeigen, dass ich sie liebe. Und das ist mir halt mal wichtig dabei. Also hör niemals auf, deinen Partner zu verfolgen. Nicht vor der Hochzeit, nicht nach der Hochzeit, nicht nach 20 Jahren. Anhang heißt dranbleiben, aktiv. Eine super Geschichte dazu haben wir in der Bibel von Jakob. Jakob musste ja von zu Hause fliehen, ist dann zu seinem Onkel in die Ferne gezogen und hat dort die wunderschöne Rahel getroffen. In der Bibel steht, sie war wunderschön, sie war bezaubernd und er hat sie gesehen und sich in sie verliebt. Sie hatte noch eine ältere Schwester, die Lea. Da steht in der Bibel, Lea hatte sanfte Augen. Das heißt, so viel wie Rahel war wunderschön und Lea hatte einen guten Charakter. Also, Jakob, total verliebt, so wie ich damals. Und geht zu seinem Onkel und sagt, ich möchte Rahel gerne heiraten. Und der Onkel sagt, ja, ist gar kein Problem, aber erst musst du 7 Jahre für mich arbeiten. Und das hat Jakob getan. Er war so verliebt, er hat was dafür getan. Er hat 7 Jahre gearbeitet und er hat in der Bibel steht, die Zeit ist für ihn rucki-zucki verflogen, weil er hatte dieses Ziel vor Augen, Rahel zu heiraten. Und jetzt kommt die Fortsetzung auf die Frage, nachdem ich ihr nach 2 Wochen gesagt habe, möchtest du mich heiraten? Sie war 16, ich war 19. Und was hat sie gemacht? Mich ausgelacht. Sagt, nee, jetzt nicht. Ich muss erst meine Ausbildung fertig machen. Ja, das war ein harter Schlag. Aber ich habe gesagt, okay, ich warte. Musste dann 2 Jahre warten, bis ich mich mit ihr verloben durfte. Dann habe ich gesagt, jetzt? Nee, ich bin ja noch nicht fertig mit der Ausbildung. Dann musste ich nochmal 2 Jahre warten. Also 4 Jahre. Und dann war Hochzeit, endlich. Und auch wichtig, ich kann es euch nur empfehlen, wir haben diese 4 Jahre tatsächlich nicht miteinander geschlafen. Wir haben gesagt, okay, also ob ich es tatsächlich alleine geschafft hätte, weiß ich nicht. Aber meine Frau hatte zum Glück den Keuschheitsgürtel um. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Warten. Aber dann, es war Hochzeit. Wir waren abends endlich um 2 oder 3 Uhr zu Hause und ich dachte, jetzt. Und dann sagt sie, nein, wir müssen jetzt erst die Geschenke auspacken. Das heißt, dann saßen wir die ganze Nacht da und haben die Geschenke ausgepackt. Aber dann am nächsten Morgen war es dann tatsächlich soweit. Also Geduld lohnt sich. Ich habe es nicht bereut, die letzten 31 Jahre. Also wir sind 31 Jahre verheiratet in einem Monat, aber seit 35 Jahren nächsten Sonntag zusammen. Ja? Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wie gesagt, sie ist meine beste Freundin. Ich liebe sie total, sie mich, glaube ich, auch. Ist schön mit ihr, auch wenn wir viele harte Zeiten auch zwischendurch hatten. Auf die eine oder andere kommen wir nachher noch. Genau, also, er hat sich verliebt. Jakob sind wir jetzt wieder. 7 Jahre durchgehalten und dann war es endlich soweit. Die Hochzeit war da. Hochzeitsnacht, er wacht am nächsten Morgen auf und neben ihm liegt nicht Rahel, sondern Lea. Also eine leichte Enttäuschung wahrscheinlich, aber sie hatte den guten Charakter. Ja. Und er geht zu seinem Onkel, was hast du denn da gemacht? Ja, bei uns ist so Sitte, man, erst wird die älteste Tochter verheiratet. Aber wenn du Rahel haben möchtest, kein Problem, du musst nur noch mal 7 Jahre für mich arbeiten. So, was ich jetzt immer dachte, und das muss ich sagen, manchmal ist es gut, wenn man öfter mal in die Bibel reinguckt, ich dachte, er hat noch mal 7 Jahre gearbeitet und dann Rahel gearbeitet, das war aber anders. Er hat sie gleich geheiratet und musste dann aber noch mal 7 Jahre weiterarbeiten. Das heißt, er hat sie geheiratet, hat aber dann diese 7 Jahre weiter durchgezogen, weil er sie unbedingt haben wollte. Und die Frage ist halt, wie sehr arbeiten wir für unsere Ehe, für unsere Beziehung? Also, wenn wir an andere Bereiche unseres Lebens gucken, unser Körper. Wenn wir nichts für unseren Körper tun, nie Sport machen, nie essen, was du willst, wie wollen wir fit werden? Das zum Beispiel bin ich selber, vor einem Jahr hatte ich 30 Kilo mehr. Bis ich dann immer gesagt habe, jetzt ist Schluss und jetzt halt jeden Tag Sport mache, anders esse. Hätte ich es nicht gemacht, hätte es dann wahrscheinlich irgendwann auch mal gesundheitliche Auswirkungen gehabt. Also, oder Unternehmen oder dein Arbeitsplatz. Wenn du deine Kollegen schikanierst oder deine Mitarbeiter schlecht behandelst, wie willst du trotzdem wachsen mit deinem Unternehmen? Oder deinen Garten. Wenn du ihn nicht gießt, nicht düngst, wie sollen die Sachen blühen? Also ich muss etwas einsetzen. Eine schöne Sache, manchmal hört man das ja, beim Nachbarn sieht das Gras grüner aus. Damit ist jetzt nicht das Gras gemeint. Aber wenn wir das denken, dann wird es höchste Zeit, dass wir anfangen, unseren eigenen Garten zu pflegen, unseren eigenen Garten zu bewässern und da uns rein zu investieren. Es ist ganz leicht, mal woanders hinzugucken, weil es so einfach aussieht. Aber Gott hat dir jemanden an die Seite gestellt, hat dir deinen Garten gegeben und dann einfach das zu nehmen und entsprechend zu pflegen. Also Liebe ist, was du tust, nicht was du fühlst. Also wenn du deiner Frau das letzte Mal vor 15 Jahren gesagt hast, du liebst und es hat sich eigentlich nichts geändert, sag sie einfach nochmal. Ist nicht schlimm, tut nicht weh. Genau. Also das ist der zweite Punkt gewesen. An ihr festhalten, dranbleiben. Und dann ein Fleisch werden. Wunderschön. Ja, aber geht halt auch um das Thema emotional, geistlich, nicht nur körperlich. Sondern man wird eins, man kommt zusammen. Und das ist was, was mir persönlich ganz wichtig ist, trotz Blaukomponente. Ich brauche einfach die Nähe zu Iris. Also ich nutze jede Gelegenheit, wenn ich sie in den Arm nehmen kann, wenn ich sie drücken kann. Wenn wir morgens gefrühstückt haben, aufstehen, das ist das Erste, was wir da machen, uns umarmen und küssen. Das Gleiche am Mittag und das Gleiche beim Abendbrot. Aber weil diese Geborgenheit da ist. Und wenn es nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden sind, aber man tankt in der kurzen Zeit wieder auf. Und wir machen das nicht nur, weil bei Instagram gesagt wird, es verlängert das Leben. Sondern es ist einfach so in uns reingelegt. Und das Interessante ist auch, wenn wir schlafen, also wenn ich auf Geschäftsreise gehe, das, wie gesagt, kommt mehrfach im Monat in der Regel vor, dann ist es so, vor 2 Uhr, 3 Uhr kann ich nicht einschlafen. Dann telefoniere ich um 1 Uhr morgens mit meiner Frau und sie kann auch nicht einschlafen. Und wenn wir aber zu Hause sind, wenn wir im Bett liegen, dann ist immer das Erste, jeder sucht den Arm des anderen und sobald wir uns berühren, das dauert 1 Minute, dann schlafen wir. Also es ist krass, was das mit einem macht. Also diese Nähe, diese Verbundenheit, ja, ganz stark, und das wünsche ich einfach jedem, dass ihr das auch erlebt. Und ein Beispiel, warum dieses Einssein so wichtig ist, das sehen wir gleich im nächsten Chart bei den Seilen. Das heißt, wenn ich alleine bin, dann habe ich eine gewisse Kraft. Genau, ne? Also 100% Kraft. Bin ich zu zweit, das sind jetzt also physikalisch, habe ich nicht nur eine Verdopplung der Kraft, sondern eine Verzweieinhalb- bis Verdreifachung der Kraft. Wenn jetzt aber noch eine dritte Komponente dazukommt, und das ist das eigentlich Wichtige, der Heilige Geist, Jesus, dann haben wir nicht nochmal eine Verdopplung, sondern dann wird halt aus einmal und zweieinhalbfach 4- bis 6-fach die Kraft, also nahezu unzerreißbar. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir uns einen Partner suchen, nicht zu hoffen, dass er sich irgendwann mal bekehrt, sondern sucht euch jemanden, der das schon hat. Das bringt eine ganz andere Stabilität von Anfang an in die Beziehung rein. Weil wir brauchen das. Also war ja zum Glück bei mir auch die Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte, das war noch vor unserer Hochzeit. Und bevor ich den Heiligen Geist hatte, ich hatte nicht nur das Problem mit dem Singen, ich hatte ein paar andere Sachen auch noch. Eins davon war tierische Eifersucht. Also wenn Iris mir erzählt hat, mit welchen Kollegen sie auf der Arbeit gearbeitet hat, das hat mich krank gemacht. War ganz schlimm. Kannte ich so gar nicht von mir. Und das war weg, als der Heilige Geist kam. Das heißt, wenn du dir den Partner suchst, der den Heiligen Geist schon hat, der Jesus schon in seinem Leben hat, du eine fertige, feste Person hast, ist die Basis für die Ehe eine komplett andere, als wenn man hofft, dass in der Ehe sich das dann irgendwie entwickelt und zurechtruckelt. Also guck, dass ihr einen Partner findet, egal ob Mann oder Frau, je nachdem, wen ihr dann sucht als Mann oder Frau, dass derjenige fest ist. Schon eine gestandene Persönlichkeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu heiraten, der unsicher ist. Wie ich damals mit der Eifersucht. Hätte ich mich damals geheiratet, hätte unsere Ehe vielleicht sogar kaputt gemacht. Weil das ganz, ganz schlimm war. Weil ich selber unsicher war. Und das ist einfach dadurch, dass der Heilige Geist ins Leben kam, dann vorbeigegangen. Und in Prediger 4, Vers 12 steht ja auch, eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Also guckt, dass ihr in eurer Beziehung Jesus, den Heiligen Geist dabei habt, dann habt ihr eine ganz andere Power dabei. Genau. Jetzt kommen wir mal zum Feind der Ehe. Wir haben jetzt gerade gelernt, Beziehung, Ehe ist etwas, was Gott geschaffen hat. Also was ist der größte Ansatz des Feindes, des Teufels? Beziehung zu zerstören. Das ist sein eigentliches Ziel. Und er macht das ganz, ganz einfach. Einfach durch Lügen, die er in unsere Köpfe hineinbringt. Und so zwei, drei Beispiele mal, was sind so die Dinge, die in unser Leben reingreifen können, die Ehen vergiften können. Einmal Unausgesprochenes baut Mauern. Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit über was ärgere, aber nie anspreche, der andere gar nicht weiß, worüber ich mich ärgere, und du merkst, die Distanz wird immer größer. Oder oft missverstanden dann als Friedensstrategie. Ich verschweige das einfach und lasse es durchlaufen, aber es baut sich immer mehr innerlich auf, also so eine Sachen zu klären. Oder bei mir war es eine Sache, dass ich nicht kommuniziert habe, nicht, weil ich ihr damit schaden wollte, weil ich sie schützen wollte. Also ich war ja früher auch schon mal selbstständig gewesen und dann ging es uns finanziell relativ schlecht, weil bei einem Geldgeber das Geld nicht mehr kam, wie eigentlich vereinbart. Und wir waren kurz vor der Privatinsolvenz. Das habe ich ihr aber nie gesagt. Und irgendwann war es so weit, nach, glaube ich, 10 oder 12 Monaten, dass ich mir Geld leihen musste. Da habe ich mir von Menschen Geld geliehen, um irgendwie diese Zeit zu überbrücken, immer mit der Perspektive, es wird ja wieder besser. Habe ihr das aber auch nicht gesagt. Und irgendwann kam dann aber diese Person, die mir das Geld glücklicherweise damals geliehen haben, auf meine Frau zu und sagten, ja, wir wollen ja eigentlich drüber sprechen, aber irgendeine Idee, wann wir das Geld wiederkriegen, und sie stand da, welches Geld? Und ich habe es, meine Intention war, sie zu schützen, dass sie von diesem ganzen Kram da gar nichts mitkriegt, was mich den ganzen Tag belastet hat. Letztendlich für sie war es aber ein gefühlter Vertrauensbruch. Also das war da mein Lessons Learning, ist zum Glück schon weit über 10 Jahre her, fast 20 Jahre, aber einfach offen über die Themen zu sprechen, weil es betrifft uns ja beide, wir sind eins. Und wie gesagt, manchmal sind wir halt Männer so komisch, dass wir irgendwelche Gedanken haben, war in dem Fall völlig falsch, weil wir hätten es ja auch nicht alleine tragen müssen, wir hätten es zusammen machen können. Also, das ist halt so ein Punkt. Oder was wir auch heutzutage immer öfter sehen, ich vergleiche mich mit anderen Paaren oder mit sozialen Medien. Oft ist aber nur das, was wir von außen sehen. Ich sage, Mensch, so eine tolle Beziehung wie Markus und Iris, ob du mich wirklich heiraten möchtest, weiß ich nicht, wenn du mich richtig kennst. Insofern nicht vergleichen. Guckt, was ihr habt, was Gott euch gegeben hat, was bei euch reingelegt hat. Oder Selbstbezogenheit. Wenn ich mich wichtiger nehme, wenn es immer darum geht, was bekomme ich? Also eine schöne Aussage, die man ja immer hört, ist, Liebe ist 50-50. Jeder gibt 50%. Ist eine gefährliche Lüge. Warum? Klingt erstmal vernünftig, klingt fair, klingt ausgewogen. Aber was heißt es denn? Ich mache halbherzigen Einsatz, halbherziges Engagement und kriege eine ganzheitliche Enttäuschung. Warum? Weil dann oft der Gedanke ist, ich gebe etwas, was kriege ich denn jetzt dafür? Oder ich gebe etwas, weil ich etwas haben möchte. Jetzt helfe ich meiner Frau abends mal bei der Wäsche und beim Saubermachen, weil danach könnte dann ja vielleicht was anderes passieren. Ja? Oder umgekehrt, die Frau, Mensch, jetzt ist was anderes passiert, jetzt könnte mir morgen eigentlich mal helfen. Ja? Genau, das heißt, das ist nicht das, wie Gott Liebe sich gedacht hat. Für Gott heißt Liebe 100%. Ich gebe alles, egal was ich dafür kriege. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen, damit die Beziehung wiederhergestellt wird. Das ist, was biblisch Liebe bedeutet. Und wir gehen nachher noch mal kurz in 1. Korinther 13 rein, wo er unter anderem steht, die Liebe erträgt alles. Und ja, also 50-50, ganz schlechter Gedanke. Ehe, Beziehung heißt all in. Alles reingeben, ne? Nicht weil der andere es verdient, weil er was dafür getan hat, sondern aber weil ich ihn liebe. Und dann ist die Beziehung oder das Verhältnis auch ein ganz anderes. Ne? In Epheser 5 gucken wir uns gleich einmal an. Ja, wir gehen ruhig schon mal drauf. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. In Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht die Liebe an, da sie das Band der Vollkommenheit ist. Also wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Gott die Gemeinde geliebt hat oder wie Jesus die Gemeinde liebt. Und das heißt, wir sollen all in gehen, weil er hat alles gegeben. Wichtig ist halt auch, die Ehe ist nicht das Original. Sie ist das Abbild dessen, was Gott mit seinen Menschen verbindet. Weil wir lesen ja in der Bibel ganz viel auch von Christus als dem Bräutigam und wir als Gemeinde als Braut. Das ist eigentlich das Rohrmodell, das Rohmodell, der Spiegel, wie Ehe sein sollte. Das Original ist diese Gottes-Liebesbeziehung zu uns. Und damit heißt auch, Vergebung ist nicht optional in der Ehe. Weil wenn wir überlegen, was wir alles falsch gemacht haben in unserem Leben, was Gott uns vergeben hat, ohne dass wir das dafür getan haben, wir werden uns verletzt haben. Egal, ob du jetzt ein Jahr verheiratet bist, 7 Jahre verheiratet bist, 15 Jahre oder 31 oder sogar noch länger, es wird in dieser Zeit irgendwann Verletzungen gegeben haben. Und was sollen wir machen? Vergeben. Was ist das Gute, wenn wir vergeben haben? Wir können weitermachen, die Liebe kann weiter wachsen. Und jetzt lasst uns nochmal in Epheser 5 reingehen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also, menschliche Ehe ist nicht das Original, sondern das Abbild dessen, was Gott für uns geplant hat und was er in der Beziehung zu uns geplant hat. Er liebt uns bedingungslos. Er hat sich hingegeben bis in den Tod. Er reinigt durch sein Wort. Er heiligt sie, macht sie rein, makellos und ernährt und pflegt sie wie sein Leib. Und manchmal haben wir, wenn wir von Liebe sprechen, so ein romantisches Bild. Und eigentlich würde ich erwarten, wenn ich das Hohelied der Liebe lese, 1. Korinther 13, dass da steht, die Liebe ist traumhaft, ist romantisch, ist wunderschön, alles ist toll. Und wenn ich dann aber lese, dann ist das oft ein bisschen anders als das, was man eigentlich erwartet. Da steht dann, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist die Liebe, die Gott uns gegenüber gibt und die wir untereinander haben sollten. Als letztes Bild noch. Diese Dreiecksbeziehung, warum ist es so wichtig, dass wir nicht nur Mann und Frau sind, sondern den Heiligen Geist Gott dabei haben. Das heißt, wenn wir uns immer weiter Richtung Gott entwickeln, immer enger auf ihn zugehen, kommen wir automatisch enger zusammen. Je enger diese Beziehung ist, die jeder Einzelne hat, da sind wir einzeln für verantwortlich, das Ehemann für verantwortlich, das Ehefrau für verantwortlich, dass wir eine gute Beziehung haben, dass wir ein Fundament haben in Jesus. Aber je enger wir sind, umso enger kommen wir auch als Paar zusammen. Und deshalb, ja, lasst uns daran arbeiten. Also, ich hoffe, es ermutigt euch ein wenig. Es gibt Hoffnung. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben einen Gott, der alles vergeben hat. Und das Gleiche können wir auch tun. Keiner hält uns davon ab. Wir entscheiden, ob wir vergeben oder nicht. Und das ist einfach so mein Gebet für heute, überall da, wo Verletzungen sind in den Beziehungen, dass sie wiederhergestellt wird. Dass Ermutigung da ist. Dass Weisheit da ist, jetzt gerade bei euch Jüngeren auch, bei der Partnerwahl, ja, weil besten Fall ein Leben lang, 31, 50, 100 Jahre, je nachdem, wie alt wir werden. Aber auch die Einladung an die, die Jesus noch nicht kennen. Weil im Prinzip ist es die gleiche Beziehung. Er möchte mit dir Beziehung haben. Und er klopft an, wie wir vorhin gelesen haben. Er klopft an und sagt, hier bin ich. Aber du entscheidest, ob du es annehmen möchtest oder nicht. Ob du sagst, Mensch, ein Leben mit einer Liebesbeziehung zu einem Vater, die möchte ich einfach haben. Und ja, insofern würde ich gern mit euch beten. Ihr dürft gern aufstehen. Wer kann? Bete erstmal für die Ehen, für die Beziehung. Und dann kommen wir nochmal auf das Thema unserer Beziehung zu Gott zurück. Herr, ich danke dir einfach, dass du Beziehung in uns hineingelegt hast. Ich danke dir, dass du Ehe geschaffen hast. Ich danke dir, dass es deine Idee ist, dass es dein Wille ist, dass du uns auch in deinem Wort die Rahmenbedingungen dafür gibst und gezeigt hast, wie wir damit umgehen können. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass du heute kommst, Heiliger Geist, dass du auf alle Ehepaare kommst und dort hineinwirkst, dort, wo Verletzungen sind, dass du das aufbrichst, dass du uns die Kraft gibst zur Vergebung, für einen Neuanfang und dass dein Segen und deine Liebe dort hineinfließen kann. Herr, ich bitte dich einfach, dass deine Liebe hineinfließt in alle Ehen. Herr, weil die Liebe ist das Stärkste. Wir haben gelesen, sie erträgt alles. Sie erhofft alles. Egal wie die Umstände gerade aussehen, an welchem Punkt du in deiner Ehe stehst, ob es super gut ist oder gerade kurz vor dem Kollaps steht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du da reinkommst und Veränderung schaffst. Mit deiner Kraft, mit dem, was wir Menschen vielleicht nicht mehr tun können, aber du kannst es tun. Du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. So wie wir vorhin von der Heilung gehört haben, bei Andreas, Herr, dir ist alles unmöglich. Herr, du bist ein Gott, der den Rahmen sprengt, der weit über das hinausgeht, was wir selber uns vorstellen können. Und ich danke dir einfach, dass du jetzt da bist, dass du fließt, Heiliger Geist, dass du Herzen berührst und ich segne alle Ehen hier im Raum. Herr, ich bitte dich einfach, dass du deine Hand auf sie legst, dass sie unter deinem Schutz stehen, dass du ihnen Weisheit und Erkenntnis gibst im Umgang miteinander und dass diese Liebe einfach ja, fließt, Herr, dass dieses Anhang einfach praktisch sichtbar wird. Danke einfach dafür, Herr. Und jetzt möchte ich dich einladen, wenn du sagst, Mensch, ja, Jesus, eigentlich würde ich gerne diesen Schritt tun und mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte einfach diese Liebesbeziehung haben, weil 1+1 mit Jesus ist auch nicht 2, sondern ein Vielfaches. Er kann dein Leben komplett verändern, so wie er es bei mir verändert hat. Und ihr dürft jetzt alle die Augen schließen und wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte mit Jesus gehen, dann darfst du gerne die Hand heben, dann bete ich noch mit euch. Einfach, ja, danke schön. Einfach um dieses neue Leben kennenzulernen, was wirklich ein anderes Leben ist. Wie gesagt, mein Leben hat es komplett umgekrempelt. Ich würde heute hier nicht stehen, wäre das damals nicht gewesen. Und Herr, ich danke dir einfach für die Hände, die gerade nach oben gegangen sind. Und ich ja, bete jetzt einfach mit euch. Herr, ich bin hier, weil ich mein Leben dir geben möchte. Ich möchte einfach in diese Beziehung mit dir. Ich danke dir für alles, was du für mich am Kreuz getan hast, wenn ich es vielleicht im Augenblick auch noch gar nicht verstehe. Aber ich sehne mich danach. Ich habe dein Klopfen gehört und ich möchte dir die Tür aufmachen, dass du hineinkommen kannst und wir Gemeinschaft haben können. Das, wofür du mich geschaffen hast, Herr. Ich danke einfach, dass du da bist, dass ich dir mein Leben geben darf und mit dir zusammen vorangehen kann, Herr. Dass du die Dinge in meinem Leben veränderst und voranbringst. Und ich segne euch jetzt einfach. Ich segne euch, dass ihr diese Liebe Gottes spürt, dass ihr diese Veränderung spürt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dort hineinkommst und Leben wirklich nachhaltig veränderst. Ja, dass sie einfach zu Jesus geführt und gezogen werden und dass sie ja, einfach in diese Liebe und Geborgenheit hineinkommen. Danke dafür, Herr. Amen.